Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal hört ihr etwas über den deutschen Kolonialismus in Afrika.
Heute haben wir eine Schwerpunktsendung für euch vorbereitet. Es geht um den deutschen Kolonialismus in Afrika, zum Beispiel Kamerun, Deutsch-Ostafrika und natürlich das heutige Namibia, Südwestafrika.
Ladies and gentlemen, we are the Bunde Boys. We got what we call mururu mururu. If I say mururu mururu, we go. Yeah, that's the Bunde way.
Oh, yeah. Wenn man an Kolonialismus denkt, dann sind einem ganz oft französische, englische oder spanische oder portugiesische Kolonien im Kopf. Oft geht da unter und ist auch wenig bewusst hier, dass Deutschland auch mal Kolonien hatte. Wie alle anderen auch, zwar erst später, aber immerhin. Wie kommt's, dass Deutschland erst so spät Kolonien hat, dass es überhaupt Kolonien hat? Da muss man sehen, dass Deutschland ja im 19. Jahrhundert eigentlich so nicht gab, sondern erst 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde, wo dann Deutschland stark genug war, um auf als Global Player, würde man heute sagen, auftreten zu können. Und da war dann gleich auch so Großmachtsfantasien und Sachen drin wie Deutschland braucht einen Platz an der Sonne, und Platz an der Sonne ist da schon ziemlich symptomatisch, nämlich wirklich Sonne, südliche Länder, also Kolonien. Das war damit auch gemeint, dass Kolonien geholt werden sollen. Und jetzt hatte man als großes deutsches Reich endlich das Potenzial, das militärische und politische Potenzial, das anzugehen. Vorbereitet wurde das kulturell insbesondere durch Forschungsreisende und Missionare, die auch aus Deutschland kamen, die dort halt dann auch Berichte geschrieben haben und nach Deutschland geschickt und so eine ideologische Vorbereitung gemacht haben. Allerdings erst so richtig im Kolonialismus ging es los in späten 1870er, 1880er Jahre, als Händler angefangen haben, sich Ländereien unter den Nagel zu reißen, insbesondere erstmal an den Küsten Afrikas und zum Teil auch in Asien. Auch schon bei dem ersten Beginn ist schon eigentlich ziemlich klar, wie wer der Herr im Haus ist, also der weiße Herr, wie das so abgegangen ist mit dem Länderkauf und dass die afrikanischen Menschen damals dort schon über den Tisch gezogen wurden, belegt das folgende Zitat, dass ein Herr Lüderitz, ein Pionier des deutschen Kolonialismus, in einem Brief an einen seiner Untergebenen geschrieben hat.
Lieber Herr Vogelsang, da in unserem Kaufkontrakt steht 20 geografische Meilen Inland, so wollen wir diese auch beanspruchen. Lassen Sie Josef Friedrichs aber vorläufig im Glauben, dass es 20 englische Meilen sind. Ebenso kaufen Sie seinerzeit die übrige Küste mit 20 geografischen Meilen Inland. Ihr, sehr geehrter, geschätzter, gezeichneter F.A.E. Lüderitz.
Dass die afrikanischen Menschen natürlich nicht erfreut waren über solche Übertischziehereien, wo dann auch noch der Lüderitz hämisch lacht zum Schluss, ist eigentlich völlig klar. Und dass die dann anfangen, sich auch zu wehren und ihre Rechte wahrnehmen wollen, ist auch logisch. Insofern ist schon bei den Koloniegründungen oder vor den Koloniegründungen im Prinzip die Gewaltherrschaft des deutschen Kolonialismus über die Einheimischen angelegt. Natürlich bekommen die paar wenigen Händler, die da in den Kolonien waren, die paar wenigen weißen Männer und Frauen übrigens, bekommen dann Schiss und versuchen über das Deutsche Reich, also den Staat, Schutztruppen zu kriegen. Darin sieht wiederum der deutsche Staat die Möglichkeit, endlich den Platz an der Sonne zu erringen und sagt die Schutztruppen zu, genau, die dann in den Kolonien entsprechend für deutsche Ruhe und Ordnung sorgen.
Wie diese deutsche Ruhe und Ordnung oftmals aussah, schildert der Autor Hans Rafalski in seinem 1930 erschienenen Buch Vom Niemandsland zum Ordnungsstaat.
Prügel. Über die Notwendigkeit und Berechtigung der Prügelstrafe gegen Farbige ist viel geschrieben und geredet worden. Als eines Kulturvolkes unwürdig und mit sozialen und erzieherischen Grundsätzen unvereinbar, wollte man sie von Deutschland vom grünen Tisch aus abschaffen. Aber in Afrika konnte und wollte man sie als Erziehungs- und Strafmittel gegen die Unkultivierten aller Ehrbegriffe baren, inländischen Farbigen nicht entbehren. Die Eingeborenen selbst würden höchst verwundert darüber gewesen sein. Es ging eben aus vielen Gründen nicht ohne Prügel. Was sollte zum Beispiel der Farmer auf weit abgelegener Farm tun, dessen vertraglich verpflichteten Arbeiter ihm den Gehorsam sagten, aufsässig wurden, ihre Arbeit gröblich und dauernd vernachlässigten? Sollte er sie anzeigen, dann musste er an das Bezirksamt schreiben. Das Amt wies die zuständigen Stationen an, den Missetäter vorzuführen und den Fall zu untersuchen. Es folgte Marsch zum Amtssitz, Unterbringung im Gefängnis, Anberaumung eines Verhandlungstermines. Womöglich musste der Farmer selbst dazu erscheinen. Schließlich erfolgte nach Wochen Verurteilung zu einer Haftstrafe, die dem faulen Eingeborenen Spaß machte. Der Farmer hatte aber nur Nachteile davon. Ärger, Zeitverlust, Kosten und Arbeit. Obendrein fehlte ihm der Arbeiter wochenlang. Die Behörde hatte Schreibarbeit und Unkosten, die in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der Sache standen. Eine Geldstrafe ließ den inländischen Eingeborenen bei seiner Bedürfnislosigkeit und seinen kommunistischen Anschauungen völlig kalt. Überdies war ihm eine Strafe unverständlich, die nicht dem Vergehen unmittelbar auf dem Fuße folgte. War es nicht viel einfacher, billiger und wirkungsvoller, unerhebliche Vergehen durch die mit Disziplinarstrafgewalt beliehenen Beamten der Landespolizei, die die Farmen regelmäßig besuchten, ahnden zu lassen?
Can you tell me why? diese Kolonien, die das damalige Deutsche Reich dann mehr oder minder für ein Butterbrot und fast illegal erworben hat, war das Land von dem heutigen Kamerun. Ebenfalls 1884 wurden dort erste Schutzverträge, wie diese Verträge damals genannt wurden, abgemacht zwischen Dr. Nachtigall auf der deutschen Seite und den Königen der dort lebenden Bevölkerung, nämlich Bell und Akua. Mit weiteren Stammeshäuptlingen wurden dann weitere Verträge abgeschlossen. Obwohl es so zu einigen Verträgen kam, sind die Deutschen erstmal relativ nah an der Küste geblieben und haben sich nicht in das Landesinnere weiter oder sind nicht weiter in das Landesinnere expandiert. Es gab dann ein Jahr später bereits, 1885, ein Abkommen mit England, das gemeinsame Interessenvertretung und das, die gemeinsame Nutzung die der dort vorhandenen Güter beschloss und besiegelte. Und dadurch war eine Machtsphärenabgrenzung geschaffen zwischen Deutschland und Frankreich.
Diese im Moment erwähnte Verträge zwischen England und Deutschland, da kommt Frankreich natürlich noch dazu, sind abgeschlossen worden auf der sogenannten Berliner Kongo-Konferenz, die 1884-85 getagt hat und auf dem die Machtsphären in Afrika zwischen den drei Kolonialstaaten abgeklärt wurden. Man muss sich konkret so vorstellen, dass in der Zeit rum Frankreich, England und Deutschland versucht haben, Afrika gesamt zu kolonisieren, also die Länder in Anspruch zu nehmen, und die waren natürlich in Konkurrenz zueinander. Also Frankreich wollte ein möglichst großes Stück vom Kuchen im nördlichen Afrika hat es gehabt und dann Richtung Süden ausdehnen, während England von Ägypten bis Südafrika so eine durchgehende Linie haben wollte und Deutschland zwischendrin eben auch seinen Platz an der Sonne ergattern wollte. Und gerade im sogenannten Kongo, das ist dann so Kamerun, sind die drei Sphären aufeinander gestoßen. Und da hatten sich dann die Außenminister und die Regierungschefs zusammengesetzt und haben eben einen Umgang damit gefunden, wo zum Beispiel eine Freihandelszone eingerichtet wurde. Eigentlich auch ein heute bekanntes Teil von Neokolonialismus.
1891 kommt es dann zu ersten größeren Aufständen. Bei diesen Aufständen wird dann ein Dorf der Bakwiri gestürmt und wird die Bevölkerung dort massakriert von den deutschen Schutztruppen. Es gibt dann im weiteren Verlauf der Deutschen in Kamerun kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, zu Verfolgungen, zu öffentlichen Auspeitschungen, zu Hinrichtungen. Und das Ganze expandiert dann oder steigert sich so arg, dass Ende letzten Jahrhunderts die Fulbe, ein sehr großes Volk, dort einen Aufstand gemacht hat. Sie haben sich gewehrt gegen die deutschen Kolonisatoren und wurden entscheidend geschlagen. Und das war dann auch der Schritt, mit dem Deutschland weiter expandiert ist. Sie haben die Fulbe aus den Gebieten vertrieben, wo sie ansässig waren, und haben dort dann die Kolonie weiter ausgebreitet. In Kamerun waren die Deutschen noch bis 1916 und es kam immer wieder zu Aufständen, es kam immer wieder zu Gemetzel, und über Kamerun lässt sich sagen, was sich für fast alle anderen deutschen Kolonien ebenfalls sagen lässt, dass die Herrschaft der Deutschen dort eine sehr brutale war. Wir haben vorhin den Ausschnitt aus dem Buch gehört, das 1930 erschienen ist. Und der Autor, der sprach davon Prügelstrafen und Ähnliches. Und das war die Tagesordnung Das belegen viele Berichte von auf der einen Seite von Schwarzen, die mündlich überliefert sind, und auf der anderen Seite haben die Deutschen, wie es ihnen eigen ist, einen massiven Aufwand betrieben, um alles zu dokumentieren. Und diese Dokumente sind, wenn auch wenig beachtet, immer noch zugänglich und können genutzt werden.
Be white, 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 touch that used to make me blind.
Ebenfalls am 19.11. jährt sich der Tag, an dem der preußische Generalleutnant Lothar von Trotha die Heimreise antreten musste. Lothar von Trotha war über viele Jahre oberster deutscher Soldat in Deutsch-Südwestafrika. Unter seiner Befehlsgewalt haben die Deutschen gegen mehrere Aufstände gekämpft und unter seiner Befehlsgewalt sind sie brutal und menschenverachtend wie selten in der Kolonialgeschichte Deutschlands vorgegangen. Die Hereros, ein Volk, das in Südwestafrika lebt, haben sich gewehrt gegen die Expansion der Deutschen und haben angefangen, einen Krieg zu führen. Das Herero-Volk war ursprünglich ein großes Volk mit 100.000 Mitgliedern, mit 100.000 Menschen, die dazugehört haben. Und am Ende dieses Kampfes, dieser mehr als zweijährigen Schlacht, waren 65.000 Hereros gestorben. August Bebel hat 1904 im Deutschen Reichstag im Namen der deutschen Sozialdemokratie gegen diesen imperialistischen Unterdrückungsfeldzug gegen die Hereros demonstriert und hat die Beendigung der Kämpfe gefordert und hat im Namen der SPD die Neugenehmigung für Mittel zur Kriegsführung nicht genehmigt. Den Aufstand der Hereros hat er in dieser Rede als einen berechtigten Freiheitskampf gesehen.
Wenn also Bebel hier den Befreiungskampf der Hereros für berechtigt gehalten hat, dann heißt das noch lange nicht, dass August Bebel der Ansicht gewesen wäre, dass ein Kolonialismus völlig abzuschaffen wäre. Vielmehr hat er da eine, als guter Sozialdemokrat, eine ziemlich differenzierte Position, die letztlich eigentlich dann gar nichts mehr aussagt. In der Beschlussfassung zu den Kriegskrediten 1904 war das im Groben, hat er dann auch Folgendes geäußert.
Ich meine, die Summe ist sehr bedeutend. Es kommen sicher auch noch Nachforderungen, sicher. Die Transportkosten stehen noch aus und was weiterkommen wird, wenn sich der Aufstand länger hinziehen und weitere Aufwendungen sich notwendig machen würden, das wird die Zukunft lehren. In den beiden Etats wird eine Gesamtsumme von nahezu 3 Millionen verlangt. Und wenn wir berücksichtigen, dass in der Erläuterung ausgeführt ist, dass die 500 Mann Truppen auf 3,5 Jahre noch in den Bestimmungen engagiert werden mussten, so können wir uns darauf gefasst machen, dass selbst, wenn der Aufstand niedergeschlagen ist, für eine erhebliche Reihe von Jahren noch größere Summen bewilligt werden müssen. Meine Herren, wir begreifen, dass Sie, die Sie die deutsche Kolonialpolitik bisher unterstützt haben, auch die volle Verantwortung für die Zustände, wie sie in unseren Kolonien bestehen, mitzutragen haben und dass Sie, nachdem jetzt dieser Aufstand ausgebrochen ist, die selbstverständliche Verpflichtung besitzen, Ihrerseits alles aufzubieten, um ihn so rasch wie möglich zu Ende zu bringen und die Kolonisten, welche sich in Vertrauen auf Ihre Zusagen und Versprechungen sich dort niedergelassen haben, nach Möglichkeit zu retten.
Vielleicht noch zwei Sachen nachträglich. Erstens, wenn Kriegskredite, waren das natürlich, um die es da ging, allerdings nicht zum Ersten Weltkrieg, also um ganz klar zu sein. Und zum Zweiten, Kolonisten, was Bebel da erwähnt hat, das sind weiße Deutsche, die in Afrika leben, also Leute, die dorthin gezogen sind und sich als Herren dort aufspielen wollen. August Bebel hat ziemlich klar da ausgedrückt seine Position zu den Kolonien, dass das nicht eine Ausnahme war, sondern dass das durchaus auch weiterhin so eine Position war, geht aus dem Zitat von Max Cohen hervor, der 1916 und dann wiederholt 1919 zum Ausdruck gebracht hat, warum die deutsche Sozialdemokratie meint, dass man Kolonien braucht.
Der Sinn der Kolonialpolitik ist, den arbeitenden Massen Europas die Grundlage ihrer physischen Existenz zu erhalten und zu erweitern.
Also während Max Cohn hier eher so einen theoretischen Dingens hat, was natürlich sehr praktische Auswirkungen hat, wenn die deutschen Arbeiter, und wahrscheinlich meint er im Hintergrund auch mit die Arbeiterinnen, besser leben durch die Arbeit von Afrikanern in Afrika, dann gibt's auf dem Bremer Parteitag, der im September 1904 stattgefunden hat, noch eine ganz praktischere Ausformung derselben Politik. Und zwar ging es auf dem Parteitag eigentlich nur um, wie stellt sich die Partei zu oder die Arbeiter zu Alkohol. Aber ein Delegierter Bühler hat einen Antrag gestellt, die Mittel, also die Anträge auf Geld für die Kolonien zukünftig abzulehnen. Daraufhin hat ein weiterer Delegierter Ledebour geantwortet und hat sich da dezidiert nochmal zur sozialdemokratischen Kolonialpolitik geäußert.
Ein Teil der Genossen hat sich so geäußert, als ob die Neger das Recht hätten, die Weißen zu massakrieren. Das können wir nicht billigen. Gegenüber den Ansiedlern müssen wir den Grundsatz vertreten, gleiches Recht für alle. Es ist auch nicht richtig, dass alle Ansiedler die Neger unterdrücken. Es sind ja auch Arbeiter, die auf den Farmen und in den Werkstätten tätig sind. Es sind Frauen und Kinder darunter, von denen viele in Lebensgefahr waren. Wir Sozialdemokraten sind selbstverständlich Gegner einer ausbeuterischen Kolonialpolitik, aber nachdem das Reich einmal die Gebiete in Besitz genommen hat, hat es auch gewisse Pflichten übernommen. Und zu diesen Pflichten gehört der Schutz des Lebens. Die Regierung hatte die Pflicht, das Leben der Ansiedler zu retten. Deshalb haben wir, als die Regierung die Mittel dazu verlangte, nicht mit Nein gestimmt, sondern uns der Stimme enthalten. Man darf sich nicht auf den Standpunkt stellen, die Sache geht uns gar nichts an. Denn sonst könnten wir nicht die Aufgabe erfüllen, schützend unsere Hand über die in den Kolonien Unterdrückten und Ausgebeuteten zu halten.
Soweit zur progressivsten Fraktion damals im Reichstag. Man glaubt es ja heute kaum, aber also was für ein Rassismus auch da vorspricht. Aber es waren trotzdem noch die Progressivsten im Reichstag. Im Gegensatz dazu kommen wir jetzt mal wieder zu dem von Trotha zurück, der vorhin auch schon erwähnt wurde, was er zu der ganzen Sache meint.
Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet, gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nase und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volke, jeder, der einen der Kapitäne an einer meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 Mark. Wer Samuel Maharero bringt, 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jeder das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Grotrohr dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero.
Mit dieser Proklamation, gefüllt von Hass und Unverständnis und Denken, dass die Weißen die besseren Menschen seien, hat Trotha den Untergang des Herero-Volkes eingeleitet. Ein Herero, der damals für die deutschen Kolonialherren gearbeitet hat, Jan Kloté aus Umaru, hat damals unter Eid ausgesagt, Zitat, ich war dabei, als die Herero bei Hamakiri in der Nähe des Waterbergs in einer Schlacht besiegt wurden. Nach der Schlacht wurden alle Männer, Frauen und Kinder ohne Gnade getötet, die, ob verwundet oder nicht, den Deutschen in die Hände fielen. Dann verfolgten die Deutschen die übrigen und alle Nachzügler am Wegesrand und im Sandfeld wurden niedergeschossen oder mit dem Bajonett niedergemacht. Die große Masse der Herero-Männer war unbewaffnet und konnte sich nicht wehren. Sie versuchten nur, mit ihrem Vieh davonzukommen. Davonzukommen versuchten sie noch eine ganze Weile. Die deutschen Soldaten haben sie dann in eine Wüste getrieben und in der Wüste ganz schmachlos verhungern und verdursten lassen. Eine weitere Kolonie hatten diese deutschen Herrenmenschen in Deutsch-Ostafrika. Und überall, wo sie auftraten, gab es Aufstände, so oder fast überall in Afrika, so auch dort, den sogenannten Machi-Machi-Aufstand. Er ging von 1905 bis 1907. Machi-Machi ist das Swahili-Wort für Wasser, Wasser. Und das hat folgende Bewandtnis. Im Glauben der Menschen, die dort leben, kommt in den Zeiten großer Not ein Gott in Form einer Schlange aus dem Wasser gekrochen. Und wenn dieser Gott dann kommt, werden die Krieger unverwundbar sein und sie werden dann eine große Schlacht schlagen, so will es zumindest die gesprochene Historie. Und ein Anführer hat sich dann dieser Geschichte oder hat diese Geschichte sich zunutze gemacht, hat so eine Wasserentsteigung inszeniert und das hat sehr schnell die Runde gemacht im Land. Und so kam es, dass bei diesem Machi-Machi-Aufstand mehr als 50.000 Schwarze sich bewaffnet haben und in geschlossenen Formationen gegen die deutschen Kolonialherren vorgegangen sind. Sie haben versucht, sie aus dem Land zu treiben. Sie waren dann aber letztendlich leider den modernen Waffen, die die Deutschen hatten, unterlegen. Ein Gedicht von einem afrikanischen Autor schildert sehr schön, oder was heißt sehr schön, sehr realistisch, die Situation damals. Er schrieb, in Wilwa und Dar es Salaam war eine Plage von Europäern, freie Rede war nicht möglich, sie hatten das Land besetzt. Wir alle waren so erschrocken, dass wir nicht essen konnten, bis zum dritten Monat am Tag des großen Festes. Uns wurde erzählt, dass dort in Pangani wegen der Europäer in der Moschee das Festgebet nicht stattfand. Sie waren hereingekommen, auch mit ihren Hunden. Der Wali flüchtete und kehrte nicht zurück. Dann rissen sie die Fahnenstange nieder. Hier ist sie noch. Sie beschlagnahmten auch das Pulver in den Läden und sie begannen, die Fahne des Islam einzuholen und sie beabsichtigten, ihre eigene zu hissen. Der Islam war damals schon eine weit verbreitete Religion in Ostafrika. Und so wundert es nicht, dass dieser Angriff gegen den Islam auch als ein Angriff auf die Souveränität des Volkes gewertet wurde. Allein bei diesem Machi-Machi-Aufstand kamen durch die Hände und Waffen der deutschen Kolonisatoren mehr als 100.000 Männer, Frauen und Kinder ums Leben, davon nur einige hundert Deutsche. Den Rest musste die Bevölkerung in Deutsch-Ostafrika, es ist das Gebiet des heutigen Tansanias und Kenias und auf der anderen Seite noch Sansibar, beklagen.
Mind. the laws never passed, but somehow all men feel they're truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind? Leaves are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say, today is not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our
Wir haben jetzt einiges sehr knapp und sehr überfliegermäßig zu Kolonialismus, deutschem Kolonialismus in Afrika gehört. Da würde es noch eine ganze Menge zu sagen geben, auch zu deutschem Kolonialismus in Asien beispielsweise. Dass dieser Teil der Geschichte, der deutschen Geschichte, ganz oft vergessen wird und sehr wenig präsent ist in unseren Köpfen, liegt sicher auch daran, dass Deutschland seit dem Ende des Ersten Weltkriegs keine Kolonien mehr hat. Nachdem der Krieg verloren war, wurde die deutschen Kolonien anderen Kolonialstaaten zugeteilt vom Völkerbund. Trotzdem, wie das Beispiel von Max Cohen vorher gezeigt hat, gab es in Deutschland immer wieder Bestrebungen, Kolonien weiterhin haben zu wollen. Also das ist nicht freiwillig abgegeben oder zu besserer Einsicht gekommen oder irgend sowas. Das hat angedauert bis einschließlich Nazis, die auch wieder Kolonien haben wollten, aber sich das halt nicht mehr durchsetzen lassen konnte. Vor dem Hintergrund ist das angeblich großzügige und großmütige Auftreten deutscher Politiker heute in der Welt und insbesondere in Afrika natürlich ziemlich unangepasst bis verlogen. Unangepasst natürlich nicht, sondern ziemlich unpassend bis verlogen. Es wäre schon etwas mehr Bescheidenheit insgesamt angesagt in der Afrika-Politik oder internationalen Politik, der deutschen Außenpolitik. Insbesondere, weil sich auch die Großzügigkeit der deutschen Außenpolitik ganz oft auf Medienpräsenz reduziert. Also das heißt, solange in Mosambik Anfang 2000 die Medien präsent waren, als das starke Hochwasser war, sind dann irgendwann auch mal 3 Hubschrauber der Bundeswehr dahin gekommen. Und sobald das Wasser abgeflossen waren und die Medien wieder weg waren und die eigentliche Seuchengefahr begonnen hat, war vom deutschen Staat nichts mehr zu sehen. Gut. So viel zu der Sendung heute. Die Sendung wurde produziert vom Freien Radio Stuttgart mit einigen Überarbeitungen und Ergänzungen durch Radio Unerhört Marburg.
Das war Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen.
verpasst habt ihr diesmal eine Sendung zum deutschen Kolonialismus in Afrika.